Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Eine neue Staffel der Fernsehserie Babylon Berlin ist angelaufen. Ein Millionenpublikum kann nicht genug bekommen von den 20er Jahren. Charleston, Bubikopf, frivole Chansons, das ist die goldene Seite dieses Jahrzehnts. Die andere, Wirtschaftskrise, Aufstieg der NSDAP, Straßenkämpfe, politisch motivierte Morde. Geschichte wiederholt sich nicht, das ist eine Binsenweisheit. Und doch ist der Blick zurück auch einer in die Gegenwart.
Ein neues Jahrzehnt liegt vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden.
Ich würde die politische Radikalisierung, die es heute zweifellos gibt, noch nicht und hoffentlich nie gleichsetzen mit der in Weimar. Denn was wir heute bisher noch nicht haben, sind diese organisierten Wehrverbände, Gewaltverbände auf den Straßen.
Ist dieser Rechtsruck historisch?
Ich glaube schon, dass er historisch ist. Insofern mindestens als im Bundestag jetzt diese Präsenz der Rechtsaußen besteht.
Die Teilnehmer hören höflich interessiert zu, wenn es um die düsteren Kapitel geht. Und doch überwiegt die Faszination für den Lifestyle und das verruchte Partyleben.
Ich finde jetzt zum Beispiel die Haarschnitte immer super, die Musik, der Tanz. Also ich bin manchmal so ein bisschen angenervt von der heutigen Zeit, deswegen finde ich es mal gut, in so eine andere Zeit abzutauchen.
Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen.
Babylon Berlin, Roaring Twenties, Weimarer Verhältnisse, sind die 20er Jahre wieder da? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und darüber streiten heute der Publizist und promovierte Politikwissenschaftler Andreas Püttmann. Er twittert häufig aus aktuellem Anlass Wahlergebnisse der Weimarer Republik. Hallo Herr Püttmann.
Hallo Frau Florin.
Und uns zugeschaltet ist Birte Förster, promovierte Historikerin. Sie lehrt und forscht an der Universität Bielefeld. Von ihr erschien Ende 2018 das Buch 1919. Guten Tag, Frau Förster.
Guten Tag, Frau Florin und Herr Püttmann.
Sind die 20er Jahre wieder da? Herr Püttmann, Ihr Ja zum Jahrwort, bitte.
Also die 20er Jahre natürlich nicht, aber sind bestimmte Muster und Bewegungen, die man damals beobachtet, in anderer Form unter veränderten Rahmenbedingungen wieder zu beobachten. Ich denke zum Beispiel an die wachsende Polarisierung und Radikalisierung im politischen System, den Schwund der Mitte, den Schwund der Kompromissfähigkeit, die Verbreitung von Hass und Lügen, den Aufwuchs von gewaltbereiten, insbesondere Rechtsextremisten, die ungehemmter auftreten, einschüchtern und auch morden, wenn wir etwa an Halle und Herrn Lübcke denken, die Rückkehr zu einem Sechsparteiensystem wie in der Weimarer Republik, die Pflege von Feindbildern, insbesondere gegen eine bestimmte Religion, wachsende Demagogie in Medien, eine erodierende Weltordnung, wachsende ökonomische Unsicherheit und schließlich eine zurückgehende Zufriedenheit mit der Demokratie.
Frau Förster, Ihr Einspruch bitte.
Klares Nein meinerseits. Weder sind wir eine Nachkriegsgesellschaft, noch sind wir ein Land, in dem große Teile der Bevölkerung die Republik bekämpfen wollen. Wir haben eine ganz andere Verfassung, in der das Parlament eine ganz zentrale Rolle spielt. Und was uns auch von der Weimarer Republik ganz maßgeblich unterscheidet, Frauen sind als Politikerinnen und nicht nur als Politikerinnen in der ersten Reihe angekommen. Sie sind rechtlich inzwischen vollkommen gleichgestellt. Und wir haben es auch nicht mit den gleichen sozialen Verwerfungen zu tun. Es gibt bessere Aufstiegschancen und der Zugang zu Bildung ist kostenfrei. Das heißt aber nicht, dass wir die aktuellen Gefährdungen unserer Demokratie, Rechtsterrorismus, Angriffe auf Büros von Abgeordneten, Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen, Rechtsextreme in staatlichen Institutionen nicht ernst nehmen müssen. Aber das sind eben die Probleme des Jahres 2020 und nicht die des Jahres 1920.
Herr Püttmann, wenn wir jetzt mal beim Parteiensystem bleiben, das Sie so ausführlich beschrieben haben, warum schauen Sie sich die Wahlergebnisse der Weimarer Republik an und twittern diese dann auch?
Weil die mir zunächst mal noch bekannt sind aus seinem Geschichtsstudium. Und wir haben ja schon tektonische Verschiebungen erlebt, wo einem solche Ergebnisse dann wieder in Erinnerung kommen können. Also der Rückgang der Volksparteien von zusammen 90 auf 40%, das ist schon eine Implosion. Das Parteiensystem eben vom 3- zum 6-Parteiensystem, ungefähr wie in der Weimarer Republik. Wir haben also zwei Randparteien, eine sozialistische und eine rechtsnationale bis rechtsextremistische Formation, eine rechtsliberale und eine linksliberale, die heute allerdings diesen Öko-Bestandteil noch stark ausgeprägt hat. Dann haben wir die Zentristen, die sich christlich definieren, früher eben mehr konfessionell, heute überkonfessionell, und die Sozialdemokratie. Also das sieht schon so aus wie die Rückkehr in das Flussbett der alten deutschen politischen Kultur. Und es könnte da sein, dass der Zustand der Nachkriegszeit, wo wir eine starke Integration hatten mit einem Drei-Parteien-System, doch eher die Ausnahme war als die Regel durch den Schrecken des Nationalsozialismus. Und jetzt, wo die Erinnerung verblasst, kommen diese alten politischen Strömungen wieder heraus. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass die Brandmauer zwischen Konservativismus und Rechtsextremismus gefallen ist.
Frau Förster, wo sehen Sie im Parteiensystem der 20er Jahre Gemeinsamkeiten und wo entscheidende Unterschiede zum heutigen Parteiensystem?
Zum einen würde ich sagen, haben wir in der Weimarer Republik gleich zwei rechtsextreme Parteien und die DNVP hat schon ab 1919 10% der Stimmen. Die ist offen antisemitisch, die bekämpft die Demokratie durchgehend und das ist ja auch der spätere Koalitionspartner der NSDAP. Was man wirklich überhaupt nicht vergleichen kann, denke ich, sind KPD und die heutige Linke. Ich sehe in der Linken aktuell wirklich kein Interesse daran, die Demokratie abzuschaffen. Das war bei der KPD in der Weimarer Republik ganz anders. Und da sehen Sie auch schon, wie stark solche Vergleiche hinken. Ich würde die aktuelle Entwicklung in Deutschland viel eher in die gesamteuropäische Parteienentwicklung eingliedern wollen. Denn man kann ja auch in anderen europäischen Ländern, in den Niederlanden, in Schweden, in Belgien beobachten, dass dieses System, was wir in Deutschland viel länger als unsere Nachbarländer haben, nämlich dass es zwei sehr starke Parteien gibt mit einem jeweils kleineren möglichen Koalitionspartner, dass sich das schon seit den 90ern auflöst. Und Deutschland ist eigentlich langsam in der Entwicklung. Vielleicht ist Deutschland eher auf einer Form von Anpassungsweg an diese allgemeinere Entwicklung in vielen europäischen Demokratien. Also da würde ich den Vergleich zu Weimar wirklich gar nicht ziehen wollen. Und mein Historikerkollege Michael Wild sagt auch, ja, die AfD ist eine hochproblematische Partei, aber es ist eben nicht die NSDAP und es ist auch nicht die DNVP, möchte ich dann anfügen,
ja, aber
die aus alten konservativen preußischen Eliten bestanden hat, die wir einfach auch nicht mehr haben.
Also da würde ich Ihnen ja sogar zustimmen. Man muss auch für meine These gar nicht der Meinung sein, dass die Linkspartei sozusagen genau wie die KPD ist oder die AfD wie die NSDAP. Da bin ich durchaus auch für Differenzierungen. Aber tendenziell ist doch schon klar, dass die Ränder wachsen und dass Rechtskonservative mit Rechtsextremen wieder gemeinsame Sache machen. Es ist vielleicht schon der Unterschied zwischen dem Historiker oder der Historikerin in dem Fall und dem Sozialwissenschaftler, dass sie natürlich mehr auf das Einzelne und das Besondere fokussiert sind und der Sozialwissenschaftler eher auf das Typische oder Allgemeine. Aber zum Beispiel, ich bin auch Ihrer Meinung, dass das Bekämpfen der Demokratie also heute nicht mehr so wie damals das Problem ist. Aber dafür sieht man die Zustimmung zur Demokratie schwinden. Also wenn ich etwa auch die Zustimmung zu der Aussage sehe, die demokratischen Parteien zerreden alles und lösen die Probleme nicht. 42% Zustimmung im Moment, das ist die alte Weimarer These von der Quasselbude. Da gibt es schon Ähnlichkeiten und die müssen ja nicht totale Gleichheit bedeuten.
Herr Püttmann hat ja, glaube ich, einen pädagogischen Anspruch, dass man aus der Geschichte etwas für die Gegenwart lernt, dass man sich zum Beispiel den Aufstieg einer rechtsextremen Partei anschaut, um zu gucken, wie geht man jetzt etwa in der Frage Koalition oder nicht damit um. Frau Förster, lernen Sie etwas aus diesen Rückblicken für die Gegenwart?
Ich habe natürlich als Historikerin sehr große Probleme damit, die Geschichte als Lehrmeisterin zu betrachten. Aber wenn wir etwas aus der Geschichte lernen können, dann, dass konservative Parteien bei der Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien immer den Kürzeren ziehen. Ja, und das, glaube ich, muss sich die CDU im Moment sehr genau überlegen, wie sie sich verhält, gerade in den ostdeutschen Bundesländern. Also da muss man nur nach Italien oder auch in die deutsche Geschichte tun. Darauf liegt kein Segen und es führt eigentlich auch zur Auflösung des bürgerlichen Lagers in Italien. Und die DNVP wird im Sommer 1933, nachdem sie Hitler mit in die Regierung gehoben hat, aufgelöst von ihrem Koalitionspartner. Das ist sehr, sehr deutlich.
Was ist so schlimm daran, die Geschichte als Lehrmeisterin zu betrachten? Nicht nur, aber eben auch als Lehrmeisterin?
Weil es eben nicht gleich ist. Und meine große Befürchtung ist, dass diese Analogiebildung, die Hannah Arendt 72 ja auch als eigentliche Mythenbildung bezeichnet hat. Ja, es ist gefährlich zu denken, man kann in die Vergangenheit schauen und daraus die Probleme der Gegenwart lösen. Der rechtsextreme Terror heute, der ja mehrere Opfer gefordert hat, zuletzt Herrn Lübcke, das ist eine andere Form von Terror als den wir aus der Weimarer Republik geben. Da gibt es auch rechtsextremen Terror, aber der funktioniert ganz anders. Da haben wir eine Gruppe von 5000 gewaltbereiten Freikorps in der Organisation Konsul, die vom Münchner Polizeipräsidenten gedeckt wird. So ist die Situation heute nicht. Meine Sorge ist, dass wir, wenn wir immer Weimar rufen, dann ist damit ja nichts getan an Handlung. Wir müssen schauen, wie bekämpfen wir heute Rechtsextreme in der Bundeswehr. Es wird demnächst den Prozess geben gegen Franco A. vor dem Landgericht in Frankfurt. Das müssen wir beobachten. Wir müssen den Prozess gegen den Verdächtigen, der Lübcke ermordet hat, das müssen wir beobachten. Die strukturellen Zusammenhänge von Verfassungsschutz und rechten Terrororganisationen und so weiter. Und das sind Probleme aus der Gegenwart, die wir ganz dringend lösen müssen. Die Frage heute ist, wie können wir unsere Demokratie, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes vor diesen Anfeindungen schützen? Da sagt uns Weimar nichts dazu.
Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich würde natürlich beim Charakter der AfD auch zunächst mal in das Gutachten des Verfassungsschutzes schauen und würde das gründlich studieren und mir Umfragedaten anschauen. Aber das schließt doch nicht aus, dass ich zusätzlich, wie Sie es ja gerade auch getan haben, schaue, wie haben sich etwa damals die Konservativen oder auch in anderen Ländern im Laufe der Geschichte, zum Beispiel in Südamerika etc., positioniert gegenüber Rechtsextremen. Und dann gewisse Schlüsse ziehe über Verführungen und Tendenzen, in dem Sinne, dass Geschichte eben, wie ja ein berühmtes Wort sagt, nicht klug macht für ein andermal, aber weise für immer. Man darf sich also, man muss sich hüten, eben.
Das wäre sehr schön, ne?
Kurzfristige, also Übertragungen zu machen. Und der Vergleich behauptet ja keine Gleichheit, sondern der Vergleich ist die Mutter des Unterschieds. Aber eben auch bestimmter Ähnlichkeiten von Mustern.
Weise für immer, das klingt ja schon nach Schlusswort. Dabei sind wir gerade erst in der Mitte dieser Streitkultur zu der Frage, sind die 20er Jahre wieder da? Und es diskutieren die Historikerin Birte Förster und der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann. Florian Illies landete mit dem Buch 1913 einen Bestseller. Und er hat darin nicht wie ein Historiker dieses Jahr 1913 beschrieben, sondern hat den Versuch unternommen, die Stimmung, diesen Tanz auf den Vulkan zu fassen, so eher in Impressionen. Und damit ja eine ganze Welle an ähnlichen Büchern begründet. Frau Förster, warum ist das so erfolgreich, 1913, Ihr Buch heißt 1919, wenn es gar nicht hilft, ein Jahrhundert zurückzuschauen?
Also dazu, warum das Buch von Herrn Illies so erfolgreich ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich kann vielleicht erklären, was das Interesse ist, ein Jahr zu benutzen, um mal bestimmte Entwicklungen zu beleuchten. Und da ist 1919 bietet sich einfach an, weil Margaret Macmillan sagt, Paris war die Hauptstadt der Welt. In Paris wurde nicht nur Europa neu geordnet, sondern auch der deutsche Kolonialbesitz. Und damit hatte die Konferenz eine globale Dimension. Man kann es eben, die Entwicklung einmal eng führen an so einem Jahr, aber die gehen natürlich nach diesem Jahr weiter. Und mein letztes Kapitel handelt eben auch von den neuen Gewaltausbrüchen im Osten und im Südosten Europas. Und da gehe ich natürlich einige Jahre hinweg bis zur Konferenz von Lausanne.
Aber man spekuliert ja schon als Autorin ein bisschen darauf, dass die Leute nicht nur ein Interesse haben an dem Jahr 1919, sondern dann auch in diesem Fall am Jahr 2019. Denn dazu ist es ja erschienen. Oder sehe ich das zu marktwirtschaftlich?
Ich glaube, diese marktwirtschaftliche Seite vertritt vielleicht dann eher der Verlag, der so ein Buch anfragt. Und ich hatte einfach Lust, mal ein Buch zu schreiben, das sich an ein allgemeineres Publikum richtet. Das ist in Deutschland ja ganz anders als in Großbritannien nicht ganz so gut angesehen. Aber ich fand eben attraktiv zu überlegen, wie kann ich denn dieses Jahr in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, das von ganz viel Aufbruch, von Zuwachs an demokratischer Mitbestimmung, nicht nur für Frauen, sondern in vielen Ländern Europas wurde auch für Männer das allgemeine gleiche Wahlrecht erst dann eingeführt. Also Großbritannien 1918, aber Schweden, die Niederlande, eben auch für Männer das allgemeine Wahlrecht und nicht wieder weiterhin das an Besitz gebundene Zensuswahlrecht. Und ja, natürlich rechnet man damit, dass sich das 100 Jahre später gut verkauft.
Ich möchte mal einen genaueren Blick auf die Konservativen werfen in den 20er Jahren. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt schrieb vor 2 Jahren in der Zeitung Die Welt, Zitat, auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger. Das Wort konservative Revolution, das knüpft ja an diese geistige Bewegung, so der hat man es zumindest im Rückblick erklärt, der 20er Jahre an, also Ernst Jünger, Karl Schmidt, Oswald Spengler. Herr Püttmann, warum benutzt ein Politiker in den 2000er Jahren diesen Begriff?
Also ich glaube schon, um nach rechts zu blinken, es sei denn, er ist ganz ungebildet. Also ich war wirklich damals entsetzt, als ich das hörte. Und auch ja einige andere CSU-Politiker eher der älteren Generation, die gebildeter sind. Ich weiß bis heute nicht, wie Herr Dobrindt das in dem Moment gemeint hat, aber ich erinnerte mich natürlich sofort daran, dass die rechtskonservative Wochenzeitung Junge Freiheit mal geworben hat für sich mit dem Motto, jedes Abo eine konservative Revolution. Und das kann es doch wohl nicht sein, dass die CSU in dieses Fahrwasser will. Die konservative Revolution hat eben geistig damals auch die Weimarer Republik mit Sturmreif geschossen, durch ihre dezidiert antiliberale, antipluralistische, nationalistische Ausrichtung. Daran ausdrücklich anzuknüpfen, war ein schwerer Lapsus.
Frau Förster, wie erklären Sie sich, dass ein Spitzenpolitiker ein solches Wort benutzt?
Also ich würde Herrn Püttmann da jetzt vollkommen zustimmen in seiner Einschätzung. Als Historikerin bin ich natürlich entsetzt, wie da Geschichtspolitik, und das ist es ja in diesem Fall, betrieben wird. Also da wird ja eben so ein Schlagwort wie konservative Revolution, die ich glücklicherweise in der Bundesrepublik wirklich nicht kommen sehe, benutzt, um, wie Herr Püttmann sagt, nach rechts zu blinken. Und ich glaube eben, da lehrt der Blick in die Geschichte tatsächlich, darauf liegt kein Segen, das wird nicht zu einem Erfolg führen. Und ich glaube, die Menschen haben jetzt, wenn sie rechtsextrem und rechtskonservativ eingestellt sind, können sie das Original wählen. Da braucht man eher die Abgrenzung. Und wie Herr Püttmann eingangs ja gesagt hat, das Bollwerk gegen rechts. Und dieses ganze Gerede von Rechten und Linken, das können wir jetzt langsam aufgeben. Wichtig ist, sind wir Demokratinnen oder nicht? Stehen wir auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, des Grundgesetzes? Und da ist die Trennlinie. Und Rainer Michael Wild sagt, eine Partei, die Gewalt, rechtsextreme Gewalt nicht ablehnt, die steht nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes.
Und die Gefährdung ist existenziell im Moment? Also die Gefährdung dieser bundesdeutschen Demokratie?
Ich würde sagen, vielleicht sind wir jetzt alle so ein bisschen aufgewacht. Natürlich haben wir diese Verfassung, die auch auf Grundlage des Wissens von Weimar eine ganz andere Ausrichtung hat als die Weimarer Verfassung. Und die, glaube ich, unsere Demokratie sehr viel besser schützen kann, als es die Weimarer Reichsverfassung tun konnte, in dem Moment, wo ein rechtskonservativer, demokratiefeindlicher Reichspräsident sehr große Entscheidungsbefugnisse hatte, unter anderem die Entscheidungsbefugnis, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. So, was wir aber beobachten, sind Rassismus, ein immer offener gelebter Antisemitismus aus ganz unterschiedlichen Richtungen gespeist, und rechter Terror, der ja gezielt Personen hinrichtet. Also Lübkes, der Tatverdächtige, hat ja sich dahingehend geäußert, dass es eben tatsächlich eine Reaktion gewesen sei auf diese Aussage von Lübke, der sehr für Flüchtlinge sich engagiert hat, dass wir eben eine Wertegemeinschaft haben, und wer das nicht akzeptiert, dass der eben nicht dazugehören kann. Und wir haben mit dem Grundgesetz ja auch eine ganz starke Wertgrundlegung, die wir im Grunde auch immer diskutieren müssen. Was heißt es? Was heißt es eigentlich konkret, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind? Was heißt es konkret, dass wir Religionsfreiheit haben? Das ist ja nicht was, was alles festgelegt ist im Grundgesetz, sondern da steht das so drin. Und wir müssen das alle zusammen, würde ich sagen, aushandeln. Und ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich was für die Demokratie tun möchte, dann wäre der nächste Schritt, in eine Partei einzutreten und sich zu engagieren, weil die Parteien an der politischen Meinungsbildung mitwirken.
Herr Püttmann, reicht es Ihnen denn, sich warnend auf die Vergangenheit zu beziehen, wenn doch die Demokratie trotz aller Weimarer Erfahrung in der Situation ist, die Frau Förster eben beschrieben hat? Das scheint ja nicht so zu verfangen mit
natürlich,
schaut nach Weimar und zuckt erschreckt zusammen.
Natürlich reicht mir das nicht. Die Gegenwartsanalyse und die Vergangenheitsbezüge sind immer eine Einheit. Also wenn ich zum Beispiel die Umfrage sehe, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Wo 19% der Deutschen heute zustimmen nach der Leipziger Autoritarismusstudie und weitere 24% immerhin sagen, stimme teils zu, da kommen wir insgesamt schon auf 43%, die also mit der Idee einer Einheitspartei möglicherweise oder sogar manifest was zu tun haben wollen. Das ist für sich genommen schon, da brauche ich gar nicht in die Vergangenheit zu gehen, für sich genommen schon gefährlich, wenn man davon ausgeht, dass es bestimmte menschliche Versuchungen gibt, dann so eine absolute Macht, die man als einzige Partei hätte, auch zu missbrauchen. Aber selbstverständlich klingt da die Erfahrung der DDR mit oder mit dem Nationalsozialismus. Und das Gleiche bezieht sich auf die Frage, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, wo also 11% zustimmen und weitere 17% teilweise, das sind auch schon 28% der Bevölkerung. Das heißt, primär schaue ich natürlich in die Gegenwart.
Aber der Gruselfaktor scheint nicht zu wirken, denn den meisten dürfte ja klar sein, was ein Führer, den Deutschland schon mal hatte, angerichtet hat.
Ja,
befürworten Sie es.
Ja, ich würde das bestreiten, dass der Gruselfaktor überhaupt nicht wirkt. Er wirkt bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung, einem verhetzten Teil, der vor allen Dingen seine Feindbilder pflegt. Da wirkt er nicht. Aber ich glaube, dass er in der unentschiedenen Mitte durchaus eine Wirkung hat. Vielleicht ist der Fehler gewesen, dass wir uns zu sehr auch immer auf die Jahre 33 bis 45 fokussiert haben in der Vergangenheitsbewältigung, in der sogenannten. Und dass wir zu wenig auf die Jahre 1918 bis 33 geschaut haben.
Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Also was lernt man in der Schule über Weimar? Das lernt mein 16-jähriger Sohn gerade auch. Weimar ist quasi so eine Art Vorspiel zum Nationalsozialismus. Und die Eigengeschichtlichkeit, die wir in der Forschung seit Jahren betonen, fällt hinten runter. Der Versailler Vertrag ist quasi verantwortlich dafür, dass es eine gerade Strecke hin zum Nationalsozialismus gibt. Und so einfach ist es natürlich nicht. Wenn diese Warnung kommt, es darf nicht wieder sein wie Weimar, dann glaube ich, meint man damit eigentlich gar nicht die Weimarer Republik, sondern was nicht wieder sein darf. Und da sind wir uns natürlich vollkommen einig, ist der Nationalsozialismus und die Shoah. Und ich glaube aber, dieses das darf nicht wieder sein, hat erstmal eine gemeinschaftsstiftende Wirkung. Für mich ist das, wäre das deckungsgleich mit allen, die auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Aber mehr passiert dann da nicht. Und ich glaube, dass wir eben doch wirklich noch genauer hinschauen müssen, was ist jetzt zu tun gegen Rechtsterrorismus? Und seit der Wiedervereinigung, das betont mein Kollege Ulrich Herbert immer wieder, gibt es 200 als solche eingestufte Morde durch Rechtsterrorismus. Ja, die Gefahr in Deutschland durch Terrorismus umzukommen seit 1990 ist von rechts. Dieses ganze Gesprächen mit, wenn man über rechten Terror redet, zu sagen, aber die Linken, das können wir jetzt wirklich mal lassen. Wir können gerne über gewaltbereite Linke sprechen, aber nicht immer so in dieser Äquidistanz und als Reaktion auf rechten Terror. Das ist ein anderes Thema. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen für den politischen Diskurs, dass diese Äquidistanz irgendwann mal aufgegeben würde.
Da sind wir uns völlig einig.
Ich glaube, wir sind uns in ganz vielen Dingen sehr einig, Herr Püttmann, was ja auch schön ist. Und das ist vielleicht auch noch mal was, was ganz anders ist als in der Weimarer Republik. Der Soziologe Rainer Lepsius hat ja so verschiedene politische Milieus ausgemacht. Das protestantisch-konservative, das katholisch-zentrumsmilieu, das sozialdemokratische, das kommunistische, das liberale. Und eine seiner zentralen Thesen ist, die konnten nicht miteinander sprechen im Grunde. So, und das ist heute anders, das sieht man auch an uns beiden. Also ich komme aus einem sozialdemokratischen Elternhaus, ich glaube, Sie aus einer etwas anderen politischen Richtung und wir sprechen miteinander.
Für uns beide trifft das sicher zu, nur wenn ich jetzt zum Beispiel an das Scheitern der Jamaika-Koalition denke, ja, wo also Herr Lindner nicht die Kompromissbereitschaft aufbrachte oder von mir aus auch die anderen Parteien sich zu einigen. Ich frage mich ja, wer soll eigentlich in der nächsten Bundesregierung dann zusammenkommen, ohne dass also die jeweiligen Ränder dann etwa bei Schwarz-Grün dann von der Fahne gehen. Also diese Wanderung der FDP eher nach rechts, wie soll dann jemals eigentlich nochmal Jamaika möglich sein? Da habe ich doch Bedenken, ob die Kompromissfähigkeit, ohne auch massiv abgestraft zu werden von Leuten, die alles aus einem Guss haben wollen, genauso wie Sie sich das vorstellen, ob das nicht doch sehr bald schon eine große Gefahr sein wird für unsere politische Kultur.
An der Stelle könnte man natürlich von Weimar lernen. Drei-Parteien-Koalition, kein Problem. Ich denke auch eben, was wir in Thüringen beobachten. Was wollen jetzt die Wählerinnen? Die wollen wahrscheinlich einfach, dass es eine Regierungsbildung gibt. Die wollen nicht das Wahlversprechen, dass man mit dieser oder jener Partei nicht zusammengehen würde, dass die eingehalten werden um jeden Preis, sondern es ist jetzt dran, dass es eine funktionierende Landesregierung gibt. Und warum sollte die CDU nicht mit so einem Pragmatiker wie Herrn Ramelow doch mal eine Koalition eingehen? Wenn es gar nicht funktioniert, kann man sich ja wieder trennen. Demokratie, das sagt meine Kollegin Hedwig Richter, das ist eben nicht was Pompöses, was immer irgendwie schön und tralala ist, sondern das ist ein Lernprozess, der lange andauert und der ganz oft mit Alltagsarbeit und Kompromissfindung, wie Sie auch gesagt haben, Herr Püttmann, zu tun hat.
Ganz banale Frage an Sie beide zum Schluss. Schauen Sie sich eigentlich Babylon Berlin an?
Ich schaue es mir an, aber jetzt nicht jede Folge und nicht immer ganz. Irgendetwas behagt mir an der Konstruktion nicht. Trotzdem gebe ich zu, es gibt ein Gefühl für die damalige Zeit.
Frau Förster?
Babylon Berlin ist ja die heutige Sichtweise der Weimarer Republik, gründend auf ganz zeitgenössischen Kriminalromanen. Und ich ziehe mir lieber noch mal Irmgard Keun, das Kunstseidene Mädchen aus dem Schrank, das 1931 veröffentlicht wird und eine junge Frau in Berlin Anfang der 30er Jahre beschreibt. Und ich glaube, da habe ich noch viel mehr Feeling der 20er bzw. beginnenden 30er Jahre.
Im Jahr 2020 diskutierten wir hier in der Streitkultur über die Frage, sind die 20er Jahre wieder da? Wir haben über den Eigenwert des Jahrzehnts gesprochen, aber auch was von der Ewigkeit gehört. Ich danke der Historikerin Birte Förster und dem Politikwissenschaftler Andreas Püttmann fürs Mitstreiten. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und auch Ihnen danke fürs innere Mitstreiten.